WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin.
Schön, dich zu sprechen.
Schön, auch dich zu sprechen.
Läuft nicht so gut, sagst du. Kurz mal sterben.
Kurz mal sterben, ja. Es ist ja auch einfach ein sehr kaltes Wetter im Moment.
Das stimmt. Vor allem regnet es die ganze Zeit. Das ist halt super nervig.
Ja.
Könnten uns auch
den Wetter-Podcast nennen, wenn wir jetzt jedes Mal mit dem Wetter einsteigen.
Ja, die Frage ist, hilft das den Zuhörern, weil die werden ja nicht das gleiche Wetter haben, wie wenn wir aufnehmen.
Wahrscheinlich nicht. Aber zur Info, es sind 7 Grad, es ist bewölkt, so zumindest hier regnet es noch nicht. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Bei mir regnet es auch nicht, nein.
Ich weiß gar nicht, ob das auch alle wissen, aber wir nehmen natürlich nicht in Person auf, wir nehmen immer remote auf. Wurde ich tatsächlich letztens gefragt, ob wir mal zusammensitzen.
Das ist richtig. Ja, das Problem ist, dass es zusammen schwieriger ist als remote.
Ich habe letztens auch bei einer meiner Lieblingspodcasts, würde ich so sagen, die Zentrale heißt der. Die treffen sich zwar zum Aufnehmen, aber die hatten letztens auch so einen externen Gast, der remote dazugeschaltet war. Und dann haben die sich auch in 2 unterschiedliche Zimmer gesetzt, damit das mit dem Aufnehmen und Schneiden und so hinterher leichter wird.
Ja, gut, das Thema mit dem, was nimmt das Mikrofon auf, wenn man zusammensitzt, ist halt schon schwieriger. Also wird es ja schon mit mehreren Mikrofonen dann aufnehmen und ja, da eine gute Qualität hinzukriegen, ist da eher
schwierig. Geht schon, aber da müssen alle sehr viel Disziplin haben.
Das haben wir haben keine Disziplin, das ist das Problem. Wir haben
einfach keine Disziplin, genau. Ja, worüber wollen wir heute reden? Wir haben einen Blogartikel vom 9. September, ist ja wieder gar nicht so alt. Von Angular.love. Kannte ich gar nicht, die Seite. Und es geht über Accessibility. Im Allgemeinen, würde ich mal so sagen. Also was man da tun kann und was Angular da für Unterstützung anbietet oder worum Angular sich vielleicht schon so kümmert, dass man eine gute Accessibility für seine Seite, für seine Web-App haben kann.
Ja, die meisten Themen sind, glaube ich, aber auch unabhängig von Angular, oder? Also.
Das stimmt, aber hier steht halt immer noch, was Angular einem da anbietet. Aber ja, also gerade in Deutschland ist das Thema ja jetzt irgendwie sehr relevant. Also relevant sollte es eigentlich immer sein, aber leider findet das halt gar nicht so viel Betrachtung und oft wird es halt nicht mitgedacht. Aber im nächsten Jahr kommt ja das Barrierefreiheitsgesetz. Heißt es so?
Ja.
Ich meine schon, ne? Dass halt alle Webseiten, also Behörden und so, müssen sich da ja eh schon dran halten an bestimmte Richtlinien. Aber jetzt ist das halt so, Apps und Webseiten, die halt einer, ich weiß gar nicht, wie es genau formuliert ist, aber einer großen öffentlichen Masse zur Verfügung gestellt wird, sich halt auch dran halten müssen. Zum Beispiel Bankingportale oder Versicherungsportale. Dass da halt Standards jetzt gesetzt sind, welche Accessibility oder welchen Grad die da erreichen müssen. Dann bin ich so gespannt, wie weit die so kommen.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja, viele interne Anwendungen müssen das ja mittlerweile auch haben, damit bei größeren Firmen, wenn die einen Betriebsrat haben, dann ist das Pflicht. Da hat man auch immer viele Berührungspunkte mit.
Ja.
Aber ja, schadet auf jeden Fall nicht, das überhaupt zu betrachten. Also es macht einfach Sinn, da einfach auch das umzusetzen. Dass Leute das einfach gut bedienen können und so weiter.
Auf alle Fälle. Und die Statistik zeigt halt irgendwie was anderes, ne? Also die ist von 2023 hier vom Web Accessibility in Mind. Die hat rausgefunden, dass 96,3% aller Webseiten den Standard nicht erfüllen oder ein gewisses Grundlevel. Basic Requirements nennen sie das hier. Und es sind halt immer noch so die Standardsachen, wo ich mir denke, also viele davon sind ja nicht mal kompliziert mitzudenken. Wenn es jetzt natürlich geht, die ARIA-Attribute alle richtig zu setzen, das HTML richtig zu strukturieren und solche Dinge, da kommen wir ja gleich drauf, aber hier steht einfach immer noch, die Alternativtexte für Images fehlen, bei fast 70%. Oder 86% haben einen schlechten Kontrast von Text zum Hintergrund. Ich mir denke, also, das ist jetzt nicht so kompliziert.
Ja. Ja gut, dass die meisten zum Beispiel Keyboard-Navigation-Issues haben, kann ich mir vorstellen, dass man da nicht gut durchnavigieren kann. Wenn man darauf nicht drauf achtet, dann kann das, glaube ich, schnell doof werden. Aber bei dem Rest, ehrlich, das sollte eigentlich der Standard sein, oder?
Ja, also zumindest, dass man halt so hart hier, ja, so hart verkackt, ne? Gut, weiß ich nicht. Wollen wir mal anfangen hier? Also es gibt ein paar Punkte. Mal gucken, wie viele wir davon durchgehen. Ich glaube, alle sind jetzt nicht so interessant. Oberste, einer meiner Lieblingspunkte. Und ich glaube, da würde ich sagen, da hätte ich selbst auch immer noch Verbesserungspotenzial. Ich bin auch so ein Diff-Schachtler. Die Idee ist natürlich, dass man die entsprechenden HTML-Elemente richtig verwendet und auch verwendet. Also sowas wie Artikel, Section, Details, Nav, Aside, H1 bis H6, ein A für einen Link. Es gibt noch Mark, um Text zu markieren. Es gibt natürlich andere, so wie Strong, um was hervorzuheben. Ja, das sollte man einfach verwenden. Ich meine, so die Standardsachen, ich hoffe, die verwendet, also das Extrembeispiel, die haben ja ein Extrembeispiel gebracht, wo halt einfach das Ding besteht nur aus Diffs und P-Attributen, wenn ich das hier richtig sehe, und Span-Elementen. Ja, und die sind dann halt mit CSS wahrscheinlich so gestaltet, dass es halt irgendwie passend aussieht, aber das gibt natürlich keine Struktur der Seite dann. Aber es ist halt einfach irgendwas geschachtelt, anstatt Überschriften mit H-Text zu versehen und Absätze richtig mit P und hervorgehobenen Text dann halt mit dem entsprechenden, mit Mark, Strong, wie sie alle heißen. Die kann man ja immer noch mal so stylen, wie man möchte, aber so hat das halt auch eine semantische Bedeutung alles, ne?
Ja, aber das mit den Diffs sieht man ja immer noch sehr oft, oder? Also.
Ja, ich sag, da bin ich wahrscheinlich auch dran schuld, dass man das so häufig sieht. Ich mache mir da tatsächlich auch zu wenig Gedanken, die richtigen, sowas wie Section, Content, Details oder so zu verwenden. Da habe ich garantiert auch Verbesserungspotenzial.
Ja, gut, das ist ja immer so, ne? Man findet ja immer in seinem eigenen Code auch viele Dinge, die man vielleicht mal anders machen wollen würde. Ja, aber genau, im Kern ist es immer gut, wenn man die Elemente verwendet, die einem auch vom HTML-Standard quasi zur Verfügung gestellt werden. Gibt es ja relativ viele mittlerweile seit HTML5 und die sollte man, glaube ich, auch einfach alle nutzen. Gerade Sections für so Bereiche sind ganz gut. Merkt man ja immer wieder, dass man einfach irgendwelche Bereiche mit Diff erzeugt, wenn man jetzt sagt, hier brauche ich irgendwie so einen Bereich und das ist zum Beispiel ganz gut. Und so weiter. Also da kann man sich gut mal reinarbeiten, was es für Elemente alles gibt.
Genau, was halt immer noch wichtig ist, wenn man, also viele basteln dann mit CSS irgendwie schöne Sachen und man muss dann halt wirklich mitdenken, weil also das können die wenigsten halt dann, was heißt die wenigsten, also Leute mit Einschränkungen, können es dann eventuell nicht sehen und dann ist halt die Frage, mache ich das wirklich nur, weil es halt, ich sag mal, weiß nicht, eye-pleasing ist, weil es halt nett aussieht am Ende. Oder weil es halt irgendwie eine Bedeutung hat. Also wenn ich einen Text, weiß nicht, kursiv schreibe oder mit Fettschrift hervorheben möchte, mache ich das, weil es gerade gut aussieht einfach oder mache ich das, weil das irgendwie eine besondere Bedeutung hat. Und wenn es eine besondere Bedeutung hat, dann muss ich halt an alle denken. Und dann nehme ich vielleicht keinen Diff und schreibe da dran halt von Wade Bold.
Wo man auch noch drauf achten sollte, ist auch, dass das quasi immer im gleichen Fluss ist. Man hat das oft, gerade wenn man zum Beispiel Git-Layouts oder so verwendet, dass die Elemente dann quasi nicht in der richtigen Reihenfolge auch sind. Und gerade Screenreader gehen natürlich durch das HTML durch und so weiter. Und wenn das nicht in der richtigen Reihenfolge ist, ist es dann auch ein bisschen schwierig. Gerade wenn das in unterschiedlichen, also wenn das dann einfach mit Git-Layouts so gestaltet ist, dass das vielleicht in anderen Positionen ist. Da sollte man auch nochmal drauf achten. Also ja. nicht nur, wie sieht es aus, sondern auch hat das HTML auch eine semantische Bedeutung, so wie es passen sollte.
Auf alle Fälle. Ich finde das zweite Beispiel ja auch noch ganz interessant, weil ich das immer wieder bei mir auch im Projekt sehe. Hier wird quasi aus einem Div ein Button gemacht. Gerade in Angular ist es halt, finde ich, super einfach, weil man diesen Click-Listener, gut, den kann man ja im echten HTML auch überall dran schreiben, aber ist Angular auch, dass man halt das Klick überall fangen kann. Und viele kommen dann auf die tollsten Ideen, welche Sachen klickbar sein sollen. Irgendwelche Divs, irgendwelche Material Cards oder so. Oder List-Items, die eigentlich nicht clickable sein sollten. Und sagen, das funktioniert ja. Und ich denke immer so, so funktioniert es, das stimmt. Aber man kann das meistens mit der Tastatur nicht erreichen. Und Screenreader können halt auch nicht verstehen, was da Sache ist gerade. Nutzt doch bitte richtige Elemente dafür. Zum Beispiel, wenn ihr was klickbar machen wollt, einen Button. So. Man kann zwar mit Roll nachhelfen und mit Tab-Index auch, damit das auch alles mit der Tastatur noch funktioniert und die richtige Bedeutung kriegt, aber warum so umständlich? Also meistens gibt es ein passendes Element, was man einfach verwenden kann und gut ist.
Ja, was man auch sagen muss, man spricht immer von dem, man hat immer so das Gefühl, Screenreader ist so ein Standard. Aber da gibt es auch super unterschiedliche Produkte schlussendlich. Und die tun sich da auch unterschiedlich schwer. Das heißt, auch dieses Rollenattribut heißt nicht, dass das dann immer gut funktioniert und so weiter. Okay. Das ist schon gut, wenn das so einem Standard entspricht.
Im Endeffekt wie Browser, ne? Also das rendern ja auch nicht alle alles gleich. Da gibt es ja gerade im CSS super viele noch Rendering-Engine oder Browser-Engine-spezifische Attribute. Und diese ganzen Kompatibilitätsprobleme im JavaScript, die man halt da hat, die hat man da halt quasi auch, nur auf anderen Ebenen, ne?
Ja.
Aber genau. So, hier gibt es noch weitere Beispiele. Dann natürlich, dass man Sachen eventuell richtig attributiert. Ist das so? Ja, ne? Wenn ich ein Area-Label da dran schreibe oder Area-Hidden, wenn es nur ein optisches Icon ist, also bei Icons besonders. Und da gibt es halt noch zig andere Attribute, die man verwenden kann und manche davon verwenden sollte, finde ich. Wobei man hier aber ja sagen muss, wenn man Material nutzt, also Angular Material liegt da ja sehr viel Wert drauf auch. Die haben ja immer bei jeder Doku-Seite einen einzelnen Abschnitt darüber, über Accessibility und schreiben, was die halt für dich schon machen, weil vieles übernehmen die. Zum Beispiel ein Icon ist im Standard halt, glaube ich, immer ausgeblendet für den Screenreader, weil die sagen, Icons sind meistens hier optischer Natur. Wenn du möchtest, dass das eine Bedeutung hat, dann musst du das speziell dran schreiben, dann musst du es halt quasi sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht hidden haben, sondern das soll halt irgendeinen Wert bekommen. Also so ein Area-Label zum Beispiel. Und im Standard ist es halt ausgeblendet, weil die denken, das ist halt ja so ein optisches Ding nur. Und das haben die halt bei ganz vielen Elementen einfach, ne? Also wenn du ein Formfield verwendest, dann verknüpfen die das Label automatisch mit dem Input. Wenn du einen Button verwendest, setzen die richtigen Rollen da dran. Wenn du eine Navigationsliste hast, setzen die richtige Rolle. Wenn du eine normale Liste hast, setzen die richtige Rolle. Die machen halt schon wirklich sehr viel für einen.
Ja. Ja, die achten vor allem auch drauf, dass die richtigen Area-Labels gesetzt sind. Das ist halt auch wichtig. Zum Beispiel bei den Notifications haben die auch dieses Live-Attribut, sodass diese Nachricht auch vorgelesen wird, wenn es erscheint. Die haben relativ viele Descriptions, um zu beschreiben, was passiert da eigentlich und so weiter. Das muss man schon zugute halten. Aber ist auch so ein bisschen deren Job, würde ich sagen, oder? Also, genau. Aber das ja, muss man auf jeden Fall sagen.
Aber ich finde, die heben es halt auch ziemlich doll hervor und erklären viel. Das hatte ich jetzt bei anderen Komponenten Lips noch nicht so gesehen, dass das da immer so quasi auch im Fokus steht. Eventuell machen die das alle, das weiß ich gar nicht, aber hier gibt es halt immer auch Erklärungen dazu, was man machen soll und warum man das machen soll. Das finde ich wirklich gut.
Das stimmt, ja.
Und die haben halt, das steht glaube ich auch am Anfang irgendwo, das gibt ja dort auch das Angular CDK. Damit kann man halt, also das Component Development Kit, was halt Angular Material selbst nutzt. Und da bieten die halt viele Methoden oder Sachen an, die man halt dann gerade für Accessibility auch selbst verwenden kann. Zum Beispiel diesen Live Announcer, der kommt da ja auch her.
Das stimmt, ja.
Gut.
Genau, das nächste Thema wäre dann so ein bisschen mehr in die, jetzt waren wir ja eher so im Vorlesen, wie strukturiert man das, dass es vom Screen wieder erkannt wird. Gibt natürlich auch noch den anderen Bereich, wie kann ich das, was ich da darstelle auf dem Screen, auch gut lesen? Wie kann ich da gute Kontraste erzeugen und so weiter? Und da kommen wir jetzt quasi im nächsten Teil zu.
Farben.
Und Farben, ja. Ja, Farben sind immer so ein tolles Thema. Gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen, aber also ich bin ja sowieso immer jemand, der zum Beispiel auch überall den Dark Mode anhat, da hat man immer gute Kontraste, aber Genau. Farben sind immer so ein krasse Diskussionsgrundlage.
Wichtig ist auch, da würde ich schon mal, also ich finde, im Dark Mode hat man ganz oft nicht gute Kontraste, weil da nicht richtig mitgedacht wurde. Also dann hat man plötzlich so, weiß ich nicht, disablete Sachen sind dann plötzlich grau auf schwarz oder grau auf dunkelgrau, weil halt nicht alle Texte wirklich mitgedacht sind. So, die normale Textfarbe, okay, das kriegen die meisten hin, aber ich finde, gerade wenn es um disablete Sachen oder Sachen, die halt vorher irgendwie abgeschwächt oder hervorgehoben wurden, sind im Dark Mode oft so schon nicht gut zu sehen ohne irgendeine Einschränkung. Ist zumindest mein Gefühl.
Ja, kommt, glaube ich, auch sehr auf die Seiten drauf an. Ne? Gibt Seiten, die machen das sehr gut und gibt Seiten, die machen das weniger gut.
Ja, das ist so eine ziemlich generelle Aussage jetzt, aber ja.
Gut, lass uns vielleicht nicht über Dark Mode, nicht Dark Mode diskutieren. Ich glaube, das ist. Aber ja, da gibt es auch oft Probleme. Aber wenn wir jetzt im Light Mode sind, sollte man halt immer schauen, dass man genug Kontrast hat, dass man vielleicht nicht grau auf schwarz verwendet und so weiter. Darum geht es halt hauptsächlich. Gute Primärfarben, die sich vielleicht auch voneinander unterscheiden.
Und nicht gerade rot-grün also, sind.
Ja, vielleicht hat man auch zwei Farben als Sekundärfarbe, die nicht die gleiche Farbe ist wie die Primärfarbe, weil man nur eine Farbe hat. Gibt es ja sehr oft. Und,
okay, das ist jetzt für den Kontrast, glaube ich, egal, ne? Ob ich jetzt nur eine Primärfarbe habe oder nicht. Das Ding ist halt nur, dass die Kombination immer passt. Ne? Und das ist halt gerade bei Rot-Grün, es haben super viele Menschen haben eine Rot-Grün-Schwäche. Und das ist halt immer noch der Standard für Grün ist erfolgreich und Rot ist ein Fehler. Und für die sieht das halt gleich aus. So, ist das Formularfeld jetzt gültig ausgefüllt oder nicht? Die müssen halt den Text dazu kennen oder das Icon, was dran steht.
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt eher so in der Richtung, auch Buttons zum Beispiel unterschiedliche Bedeutungen zu geben. Das hängt ja auch mit UX zusammen. Ist jetzt bei dem Kontrast egal, aber ich finde es schon noch gut, wenn man den Nutzer so ein bisschen durch die Anwendung leitet. Und
genau, aber da würde ich jetzt widersprechen, weil ich finde, wenn man das mit Farben hervorhebt, ist es halt für Leute, die Farben nicht so gut sehen können, halt einfach nicht hilfreich. Wenn ich einen Primärbutton vom Sekundärbutton abgrenzen möchte, dann würde ich halt nicht ausschließlich über eine Farbe gehen, sondern auch über das Design. Also ist der eine kriegt vielleicht einen Schlagschatten und ist mit der Farbe komplett ausgefüllt, während der andere nur einen Rahmen kriegt und nicht oder einen Textlink. Also da gibt es ja unterschiedliche,
Möglichkeiten. Ich würde das ja
nicht rein über die Farbe lösen immer. Machen halt manche. Viele nicht, aber manche schon, manche nicht.
Das mit der Farbe war jetzt auch noch ein Beispiel. Du kannst das natürlich unterschiedlich machen. Aber viele haben da zum Beispiel gar keine Unterscheidung.
Ja. Gerade Kontraste kann man leicht checken lassen. Da gibt es viele Checker im Internet. Und da muss man auch gucken, welchen Grad man erreichen möchte. Da gibt es unterschiedliche Stufen an Kontrast, die man erreichen kann. Und es gibt auch unterschiedliche Berechnungsmethoden, wie der Kontrast genau berechnet wird. Da ist man sich, glaube ich, auch noch gar nicht so einig, welcher der bessere ist. Weil bei manchen hat man zum Beispiel oft eine Farbe, eine recht dunkle Farbe mit weißem Text, fällt da oft durch. Das ist halt zu schlechter Kontrast. Aber während dann ein dunkelrot und ein leicht roter Text, also ein ganz, ganz, ganz blassroter, hellroter Text, der erfüllt das Kontrastkriterium, aber der ist offensichtlich nicht so gut eigentlich, weil, also wenn man da selbst drauf guckt, ist der Kontrast halt eigentlich beschissener. Da gibt es halt verschiedene Modelle, die das ausrechnen und die rechnen das unterschiedlich aus. Da muss man dann auch mal ein bisschen gucken, welchen man gerade nimmt halt.
Ja.
Und es gibt natürlich auch noch, ich weiß gar nicht, ob das viele kennen, also man kann ja natürlich mit Media Queries zum Beispiel auf Bildschirmbreiten hören, aber man kann ja auch das Preferred Color Scheme auslesen, also möchte ich Dark Mode, möchte ich einen Light Mode. Man kann aber auch drauf hören, möchte ich einen High Contrast Mode, den gibt es auch, den kann man auch abfragen. Viele haben dafür kein Design, könnte aber auch hilfreich sein. Dann kann man natürlich auch vielleicht in seinem Primärdesign ein bisschen manchmal ein Auge zudrücken und noch ein bisschen schummeln beim Kontrast, wenn man halt auch einen High-Contrast-Mode anbieten kann. Und genauso kann man auch auslesen, ob jemand weniger Animationen möchte. Also bei manchen Seiten ist ja echt viel animiert mittlerweile. Ist halt auch nicht immer so gut. Da kann man auch drauf hören. Das sind halt auch wichtige Punkte, finde ich, die seltener bedacht werden.
Das stimmt. Man kann ja mittlerweile relativ viel mit Media Queries anpassen. Ja. Und das könnte man dann auch in Chrome einstellen, oder? Also das würde man in seinem Browser konfigurieren.
Genau.
Habe ich noch nicht gesehen, dass das geht, aber gut.
Und da gibt es also Klassiker wie Schriftgrößen, ne? Ich meine, viele benutzen den Seitenzoom, aber manchmal kennt man das noch so bei anderen Anwendungen, dass man da oben so drei Buchstaben hat. klein, mittel und groß. Das sollte natürlich auch aufpassen, dass das alles skaliert.
Das stimmt. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Keyboard Usage. Also, wie kann derjenige durch die Anwendung navigieren? Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, gerade das Thema mit Tabs, um sich zu überlegen, wie können die Leute hier wirklich auch, wenn sie jetzt zum Beispiel keine Maus haben oder da nicht so einfach draufklicken können, auch mit der Anwendung umgehen. Und hier kann man zum Beispiel Tab-Indexe nutzen, damit man da festlegt, welcher Button oder welches Input kommt als erstes. Da kann man auch welche ausblenden. Also wenn man jetzt Elemente hat, die da gar nicht drin sein sollen, kann man die mit -1 vorbelegen. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Und da muss man sich halt überlegen, möchte man dann doch mehr anbieten. Gerade in der Businesswelt, für Fachanwender macht es natürlich Sinn, über sowas nachzudenken, weil die merken sich ja dann auch die Shortcuts.
Also ich glaube, Tastatursteuerung für Anwendung sollte man immer mitdenken, weil viele das mittlerweile halt auch so Power-User-mäßig mit Tastaturen bedienen oder auch gerade, wenn man schnell da durch muss, ist es oft einfacher. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil hier aus der Techie-Welt ist, dass man das mit der Tastatur noch alles macht und die Maus links liegen lässt. Aber ja, ich glaube, so eine grundlegende Tastatursteuerung sollte immer mitgedacht werden. Und halt dieses, ja, was du gesagt hast, mit dem Fokusmanagement, mit den Tabs ist natürlich auch relevant.
Ja, ja gut, es gibt ja auch einfach Leute, die können das nicht mit der Maus bedienen. Da gibt es halt, genau. Die machen alles mit dem Tab.
Das ist immer bei mir, auch wenn ich Pull-Requests bei mir im Projekt kriege, die solche Sachen dann auch zum Beispiel das Klick-Attribut halt irgendwo dran schreiben. Ich hoffe, die Person hört das jetzt nicht. Jetzt darüber gesprochen haben, die weiß bestimmt, wer gemeint ist. Aber ich finde, das ist mal so ein Standardfall für mich auch, ob man alles richtig gemacht hat, wenn man halt die Seite erstmal öffnet und mit Tab einmal durchgeht und guckt, was gerade alles selektiert wird in irgendwas. Ne? Wenn man zum Beispiel an eine Material-Karten Klicklisten da dran setzt, anklicken kann ich das schön, ich kann es aber nicht antappen. Und wenn ich es nicht antappen kann, dann ist es für mich nicht bedienbar. Und das sind halt immer so gute Indizien, ob man sich halt schon mal an den Standard gehalten hat. Ne? Habe ich Sachen, die ich nicht brauche, ausgeblendet, die völlig irrelevant sind oder die Sachen, alle interaktiven Elemente halt, kann ich die auch fokussieren mit Tab. Komme ich da irgendwann mal hin in der richtigen Reihenfolge? Das ist immer so ein Test, den man, da kann man ja auch super schnell machen. Das ist ja wirklich ein paar Sekunden und du hast es ausprobiert. Und das gehört zu mich immer dazu.
Ja, das kann man auch easy machen. Also ich glaube, gerade so Formulare oder so, da ich nutze die eigentlich fast nur noch über Tab. Also
ich auch.
Das geht ja auch viel schneller, wa? Ja. Das ist einfach so.
Und da auch, wenn man selbst Sachen entwickelt, ganz oft kommt mir das so vor, als wenn da hier das Rad neu erfindet. Es gibt einen HTML-Standard, wie zum Beispiel ein Dropdown zu bedienen ist. Welche Tasten das öffnen, welche was auswählen, welche das wieder schließen. Da muss man sich keine eigenen Gedanken machen und eigene Benutzerkonzepte entwickeln, wie man das da irgendwie bedienen möchte. Das kann man einfach übernehmen. Das ist auch am besten, weil das kennen. Wenn es Leute kennen, dann kennen sie das. Und sich dann eigene Gedanken zu machen und sagen, hey, ich navigiere mit Buchstaben durch meine Dropdown-Liste und weiß ich nicht, mit L klappe ich da was auf und mit S selektiere ich was, ist halt immer eine schlechte Idee.
Da bringt Google Material oder auch andere Sachen auch immer viel mit, das muss man ja auch sagen. Das ist immer gut, wenn man die dann nutzt.
Genau, gerade für Listen und sowas gibt es im CDK den List Key Manager. Es gibt Focus Traps, es gibt Default Focus. Also, dass man zum Beispiel, wenn ein Dialog aufgeht, dass man da drin halt den Fokus fängt, dass man halt nicht in den Hintergrund tappen kann plötzlich. Oder dass man halt standardmäßig irgendeinen Button selektiert hat, wenn ein Formular aufgeht, dass man die Primäraktion direkt mit Enter bestätigen könnte. Das sind so Standardsachen, die halt das CDK mitbringt.
Ja, dann lass uns noch kurz den letzten Punkt abhaken. Gerade auch die Browser bringen mittlerweile, also Chrome in dem Fall, bringt auch nochmal Tools mit, um zum Beispiel die Seite, die man hat, auf Accessibility-Standards zu testen. Hier in dem Fall, ja. Genau, hier in dem Fall Lighthouse. Haben die auch irgendwann, glaube ich, mal gekauft und integriert. Und hier kann man dann quasi einfach mal testen, passt der Kontrast, passt die Performance, was könnte man verbessern und so weiter. Und das ist schon einfach zu machen, gerade in Chrome. Es gibt natürlich noch andere Browser-Extensions, die man sich da so angucken kann.
Ja, dieses, was hier auch als zweites aufgeführt ist, AXE, wie man es genau ausspricht, das glaube ich auch, das wird immer empfohlen, ne? Also ich kriege das zumindest immer mit empfohlen. Das ist auch so ein Standard-Tool quasi.
Genau. Wenn man da mal weiter einsteigen möchte, kann man auch Screenreader mal nutzen. Es gibt auch kostenlose, die man einfach nutzen kann. Die meisten haben aber Bezahlprogramme, muss man mal ausprobieren dann.
Ja, was auch manchmal hilfreich ist, einfach mal den Vorlesemodus zu aktivieren. Dann hat er hier das Betriebssystem, hier das Handy dabei und sich dann mal wirklich die Seite davon vorlesen zu lassen, was da manchmal für ein Kappes bei rumkommt, da weiß man, okay, wenn man das wirklich jetzt, wenn man darauf angewiesen ist, ich würde die Seite instant schließen.
Ja, wir haben ja auch bei verschiedenen Projekten mal Screenreader genutzt. Es macht, also, man merkt schon, dass das halt schwierig ist. Also es ist nicht so, dass das Spaß macht auf vielen Webseiten. Und vielleicht verbessert sich das ja bald.
Ich hoffe es. Ich finde, sowas sollte man wirklich von Anfang an mitdenken und auch wirklich mit einbauen und nicht sagen, hey, wenn ich hinterher noch Zeit habe, verbessere ich das vielleicht. Weil das kennen wir, glaube ich, aus allen Projekten. Man hat nie Zeit über.
Ja, man kennt das leider.
Ja, vielen Dank, Kevin.
Vielen Dank auch dir, André.
Vorschlag für das Thema. Ich bin da ja Feuer und Flamme für.
Alright, André, dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Den wünsche ich dir auch. Und alle Zuhörer da draußen natürlich auch.
Auch bis von dann. Mir. Bis dann. Ciao, ciao.